Ich muss aber auch sagen, dass man als Autor wunderbare Möglichkeiten hat, unschöne Begegnungen mit nicht so netten Menschen zu verarbeiten. So zum Beispiel vor einigen Jahren, als ich noch beruflich viel unterwegs war und in einem Schnellrestaurant eine Dame, die alleine wohlgemerkt mit ihrem Getränkebecher an einem Sechsertisch saß, fragte, ob bei ihr am Tisch noch frei wäre.
Cappuccino. Einfach quatschen. Der Podcast von und mit Friedrich Kalpenstein.
Servus und hallo, mein Name ist Friedrich Kalpenstein. Ich bin Autor der Herbert Prost und Salute-Reihe. In diesem Podcast geht es um Schreiben und ich erzähle dir aus meinem Leben als Autor und natürlich ein bisschen darüber hinaus. Am Ende beantworte ich gern wieder ein paar Fragen, die ihr mir gestellt habt. An dieser Stelle möchte ich erneut erwähnen, dass die Tipps, die ich dir in diesem Podcast gebe, meine Erfahrungen sind, die ich gemacht habe. Dinge, die bei mir funktioniert oder eben nicht funktioniert haben. Das kann bei dir selbstverständlich ganz anders sein. Nimm also das, was ich dir erzähle, gerne als Hilfestellung oder Anregung und probiere einfach aus, was dir zusagt oder was du dir vorstellen kannst. Ich sag's euch, Stress im Hause Kalpenstein. Eigentlich wollte ich ja schon vor 20 Minuten mit der Aufnahme dieser Folge beginnen, hatte aber eine kleine Auseinandersetzung mit meinem Kaffeevollautomaten. Also vorneweg, die Maschine war nicht schuld, der Fehler stand vor dem Gerät und hat die Knöpfe falsch bedient. Komischerweise gibt es nicht viele Knöpfe, es ist ein Touch-Display und manchmal passiert es dann eben, dass ich im falschen Winkel davor stehe, zwei Felder gleichzeitig drücke, deshalb dann nichts passiert und ich daraufhin mein Glück erneut versuche. Und dann erwische ich natürlich zwar das richtige Feld, dummerweise ist der Kalpi aber etwas ungeduldig, drückt gleich nochmal hinterher und das liebt die Maschine nicht. Oh mein. Und weil das nicht reicht, habe ich dann noch die falsche Tassengröße gewählt und versucht, den Vorgang zu stoppen. Das hat dann auf einen Moment funktioniert, wäre ich auf dem Display nicht gleich noch auf Heißwasser gekommen. Und das hat die Tasse dann endgültig zum Überlaufen gebracht. Als ich mich nach der ganzen Aufregung beruhigt hatte, wollte ich hochkonzentriert einen erneuten Versuch starten. Dann war der Wassertank leer und wer kennt es nicht, dafür aber das Tresterfach voll. So viel zum Thema Friedrich, woher nimmst du nur immer deine Geschichten? Tja, also die besten Geschichten schreibt, wie ich heute wieder einmal am eigenen Leib erfahren habe, der Alltag. Lange Rede, kurzer Sinn, die Küche ist jetzt wieder sauber, ich habe meinen Kaffee hier neben mir stehen, mein Puls blubbert wieder langsam vor sich hin, meine Smartwatch ist wieder zufrieden mit meinen Blutdruckwerten. Perfekter Zeitpunkt also, um mit dir über den Plot zu sprechen. Los geht's! Während meines Autorenlebens habe ich schon viele Kolleginnen und Kollegen kennengelernt und mich über die verschiedensten Arbeitsweisen ausgetauscht. Dabei hat es sich jedes Mal herauskristallisiert, dass der Vorgang des Schreibens sehr unterschiedlich ist. Und wie ich eingangs immer wieder darauf hinweise, dass das, was ich in diesem Podcast erzähle, meine Erfahrungen und meine Arbeitsweise ist, kann ich dir auch hier nur den Rat geben, verschiedene Herangehensweisen einfach auszuprobieren. Und dann wirst du schon sehen, was für dich das Beste ist. Wenn es um das Thema Plot geht, ist für mich persönlich ganz klar, ja, ich liebe es zu plotten. Ich kenne Autoren, die das genauso sehen, andere wiederum plotten überhaupt nicht oder skizzieren nur grob den Ablauf ihres Romans. Ich kenne auch eine Autorin, die komplett einfach drauf losschreibt. Absolut bewundernswert, wie ich finde, hier den Überblick zu behalten. Aber was ist eigentlich ein Plot? Ein Plot ist ein Handlungsstrang, mit dessen Hilfe du deinen Ideen, einzelnen Szenen und Ereignissen, die in deinem Roman vorkommen sollen, eine Struktur gibst. Du verhinderst damit im besten Fall Logikfehler, kannst wunderbar dein Timing steuern, wann du einen Twist einbaust, einzelne Figuren erscheinen lässt und hast somit einen roten Faden von Anfang bis zum Ende. Ich selbst plotte seit meinem zweiten Roman, ich hätte fast gesagt, seit meinem zweiten Lebensjahr, nein, natürlich nicht, also seit meinem zweiten Roman plotte ich, das war der Roman mit dem Titel Wie Champagner, und da ich bis vor ein paar Jahren noch nicht hauptberuflich als Autor gearbeitet habe, gab mir der Plot stets Sicherheit, meine Geschichten nicht aus dem Auge zu verlieren. Ich habe 25 Jahre im Außendienst gearbeitet und es kam oftmals vor, dass ich eine Übernachtungstour hatte oder spät nach Hause gekommen bin. Schulungen oder Messen kamen ebenfalls hinzu, und so dass ich manchmal einfach über mehrere Tage hinweg nicht zum Schreiben gekommen bin. Da kann es dann schon vorkommen, dass man sich entweder wiederholt, für die Leserinnen und Leser wichtige Passagen vergisst oder eben auch Logikfehler produziert. Anfangs habe ich dann meist alles bisher Geschriebene immer und immer wieder gelesen, um den perfekten Anschluss zu finden. Und da kannst du dir sicher vorstellen, dass das sehr zeitaufwendig war. Um das alles zu verhindern, habe ich fleißig für jeden meiner bisher fast 30 Romane einen Plot geschrieben. Das ist zwar wirklich zeitaufwendig und ich könnte in dieser Zeit sicher schon einige Seiten eines neuen Romans geschrieben haben, doch ich investiere diese Zeit wirklich sehr, sehr gerne, weil mir beim Schreiben eines Plots schon oft super Ideen gekommen sind, die ich dann natürlich auch gleich eingebaut habe. Anfangs habe ich meinen Plot noch in Word geschrieben, doch da war es dann einfach mühsam, irgendwann mit Copy und Paste die verschiedenen Punkte zu verschieben, weshalb ich mich dann irgendwann auf die Suche nach einem Programm begeben habe. Für mich hat sich seit Jahren das Programm Drama Queen bewährt. Es hat eine übersichtliche Struktur, ich kann einfach die Plotpunkte mit der Maus anfassen und nach Belieben nach vorne oder hinten verschieben. Das ist richtig klasse. Und dieses Programm kann selbstverständlich weitaus mehr als das, wofür ich es nutze. Vielleicht findest du aber selbst darin noch viel mehr Funktionen, die dich und dein Projekt vorantreiben. Und womöglich schreibst du ja auch gleich deinen ganzen Roman damit. Mein Plot umfasst meist 30 bis 40 einzelne Punkte, in denen ich schon ziemlich genau festlege, was passieren wird. Ich gebe diesen Punkten eine Überschrift, die den Inhalt auf den ersten Blick dann widerspiegelt, wie zum Beispiel Tischler und Fink stecken auf der Dienststelle die Köpfe zusammen oder Verfolgungsjagd durch Bongris. Was ich hinter der Überschrift ebenfalls vermerke, ist der Wochentag. Das spielt zwar in der Geschichte selbst im weiteren Verlauf keine große Rolle, dennoch behalte ich so einen guten Überblick, wie viel Geschichte ich in einen einzelnen Tag packe und wie lange es bis zur Lösung eines Falls dauert. Vielleicht spielt es auch eine Rolle, dass die Geschäfte in einer Szene geöffnet haben. Da wäre es natürlich dann nicht so gut, wenn Sonntag ist. Solltest du nämlich zu Beginn des Romans doch einen Wochentag erwähnt haben, dann kann es passieren, dass hier ein Logikfehler entsteht. Und glaub mir, es gibt Leserinnen und Leser da draußen, die sich im Lauf der Jahre ein hervorragendes kriminalistisches Talent angeeignet haben, für mich immer wieder bewundernswert, und denen fällt so etwas auf. Im Plotpunkt selbst skizziere ich dann, was in dieser Szene geschieht. Hin und wieder verweise ich dann auch schon auf einen späteren Plotpunkt und schreibe mir dazu, dass diese Szene oder ein Teil des Inhalts dort nochmals aufgegriffen wird. Und nicht selten passiert es mir, dass ich bereits beim Schreiben eines Plots Bilder im Kopf habe und auch bereits hier komplette Dialoge kreiere. Großer Vorteil für mich beim Plotten ist auch, dass ich auf einen Blick sehe, wie sich die Auftritte meiner Protagonisten in der Geschichte verteilen. Ich gestalte hin und wieder die Namen farbig und bekomme auf diese Weise einen ganz schnellen Überblick, ob eine Person in meinem Roman so lange von der Bildfläche verschwunden ist. Und wenn du mir jetzt so zuhörst, dann könntest du natürlich annehmen, dass der Plot bei mir in Stein gemeißelt ist. Nein, das ist er natürlich nicht. Er ist nur mein roter Faden und mein Backup. Ich verschiebe oft Szenen untereinander oder tausche sie dann auch komplett aus. Mein Plot lebt bis zum Wort Ende, das ich irgendwann unter ein Manuskript schreiben darf. Er verändert sich ständig, doch der Kern, der bleibt bestehen. Tja, Und jetzt liegt es an dir. Kannst du dir vorstellen, zuerst einen Plot zu schreiben oder brennst du nur so darauf, sofort mit dem eigentlichen Schreiben zu beginnen? Weißt du was? Es ist völlig egal. Du wirst sicher schnell herausfinden, was für dich das Beste ist. Denn das Wichtigste ist, dass du deine Protagonisten zum Leben erweckst und damit viele, viele Leserinnen und Leser erreichst, die du mit deiner Fantasie unterhalten darfst. Ich hoffe, ich konnte dich wieder inspirieren und deine Fantasie beflügeln. Und vielleicht hast du in diesem Moment schon viele, viele Ideen für ein paar Plotpunkte. Ich wünsche es dir jedenfalls von ganzem Herzen. Ganz wichtig ist nur eins: Spreche jede Idee sofort in dein Handy. Schreib sie auf ein Post-it oder schick dir einfach eine E-Mail. Ich habe nämlich schon dutzende Male gesagt, ich merke mir das einfach, bis ich nach Hause komme. Und daheim angekommen wusste ich nur noch, dass ich mir was merken wollte. Schreibe mir gern unter podcast@kalpenstein.de, wenn du eine Frage hast oder auch gerne, was bei dir funktioniert. Und natürlich hatte ich auch diesmal wieder reichlich Post in meinem E-Mail-Postfach. Vielleicht mache ich auch einfach mal eine ganze Folge nur mit euren Fragen. Dann könnte ich ein bisschen aufholen. Vielleicht gar keine so schlechte Idee. So, schauen wir mal, was haben wir denn da? Nadine möchte Folgendes wissen. Haben deine Romanfiguren eigentlich reale Vorbilder? Hui Nadine, wie beantworte ich das jetzt am besten? Also vielleicht indirekt. Es ist jetzt nicht so, als würde ich jemanden aus meinem Bekanntenkreis nehmen und diese Person eins zu eins in meinen Romanen darstellen. Es sind vielleicht unterschwellig ein paar Wesenszüge, die ich den Protagonisten andichte, die der einen oder anderen Person aus meinem früheren oder aktuellen Umfeld ähnelt. Aber ich finde das eigentlich auch völlig normal. Das muss ja auch ein bisschen menscheln. Ich denke auch, dass jeder Mensch in seinem Bekanntenkreis einen guten Querschnitt durch die Bevölkerung hat, was jetzt Verhaltensweisen in bestimmten Situationen oder auch deren Wesenszüge betrifft. Und natürlich stecke auch ich selbst hin und wieder in meinen Protagonisten. Also zu Beginn meines Autorenlebens habe ich viel von mir auf meine Protagonisten Herbert und Hans zum Beispiel projiziert. Das war in den längeren Dialogen quasi dann wie ein Selbstgespräch, doch die meisten meiner Personen in meinen Geschichten sind rein fiktiv. Ich muss aber auch sagen, dass man als Autor wunderbare Möglichkeiten hat, unschöne Begegnungen mit nicht so netten Menschen zu verarbeiten. So zum Beispiel vor einigen Jahren, als ich noch beruflich viel unterwegs war und in einem Schnellrestaurant eine Dame, die alleine wohlgemerkt mit ihrem Getränkebecher an einem Sechsertisch saß, fragte, ob bei ihr am Tisch noch frei wäre. Sie verneinte und das auch nicht gerade in einem netten Tonfall. Ich fand dann an einem anderen Tisch einen Platz und habe immer wieder zu ihr hinübergeschaut. Und als ich nach dem Essen dann mein Tablett weggeräumt hatte und im Begriff war zu gehen, kam ein Mann herein, den sie überschwänglich begrüßt hatte, ist aufgestanden und mit ihm gegangen. Diese Dame bekam in einem Herbert-Roman eine nette kleine Szene. Herbert und Hans haben das quasi für mich geklärt. Als Autor muss ich mich also im realen Leben überhaupt nicht mehr aufregen, meistens jedenfalls. Ich sage mir dann einfach, wir sehen uns in meinen Gedanken an meinem Schreibtisch. Vielen herzlichen Dank für diesen wunderbaren Beitrag für meinen nächsten Roman. Dann habe ich noch eine weitere Frage von der lieben Sigrid. Also ich glaube, dass Sigrid und Nadine die meisten Fragen geschrieben haben, wenn ich nicht irre. Vielen Dank, ihr zwei, das freut mich natürlich sehr. Und Sigrids Frage wurde tatsächlich ein paar Mal auch von anderen Hörerinnen und Hörern gestellt. Die Frage lautet, könntest du dir vorstellen, Resi eine Stimme zu geben, im Buch mit Kursivschrift dargestellt? Also für alle, die Resi nicht kennen, sie ist eine fesche Dackeldame aus meiner Prostreihe und gehört dem Jäger Ferstl. Und Resi darf hin und wieder bei Hauptkommissar Tischler übernachten, weil den hat sie nämlich so richtig gern. Also liebe Sigrid, diese Überlegung, die hatte ich tatsächlich schon einmal beim dritten Teil der Prostreihe. Ich habe mich jedoch dagegen entschieden. Der Grund ist, dass die liebe Resi auch ein bisschen polarisiert. Man möcht's nicht glauben, die nette kleine Resi polarisiert. Also für die einen kann es gar nicht genug Szenen mit Resi geben, anderen wiederum spielte sie zu Beginn der Reihe eine zu große Rolle. Und da ist es für mich als Autor natürlich die große Herausforderung, einen goldenen Mittelweg zu finden, dass die Dosis stimmt. Ich denke, Resi eine Stimme zu geben, würde eher in einem Roman funktionieren, in dem ein Hund die Hauptrolle spielt. Hätte ich es bei meiner Postreihe getan, würde auf dem Cover vielleicht stehen, Resi ermittelt. Und somit hat sie in jedem Roman ein oder zwei Auftritte, die ich aber wahnsinnig gerne schreibe. Und was die Resi wirklich denkt, das bleibt ihr großes Geheimnis. Mei, jetzt muss ich aber euch noch schnell was erzählen. Und zwar, ein Dackel ist ja kein Hund, ein Dackel ist ein Dackel. Also wer einen Dackel besitzt, wird mir hier sicher recht geben. Das ist eine ganz eigene Spezies. Und jedes Mal, wenn ich eine Szene für die Resi schreibe, muss ich an eine Begegnung denken, die schon Jahre zurückliegt. Ich war damals mit meiner Frau in Freising an der Isar joggen, als uns eine ältere Dame entgegenkam. An der Leine hatte sie einen Rauhaardackel. Und was meiner Frau und mir sofort auffiel, war, dass der Dackel mit einem Beinchen hinkte. Und das hat mir fast das Herz zerrissen. Also ich habe die Frau dann gefragt, was er denn hat. Und da lacht sie und meint, der markiert bloß. Das macht er oft, wenn uns jemand entgegenkommt. Der will nur Aufmerksamkeit. Und die hat er natürlich von uns bekommen. Wir durften ihn dann noch streicheln und die Frau ging dann irgendwann weiter. Und dann haben wir den beiden nach einer Weile nachgeschaut und siehe da, der Dackel hoppelte quietschvergnügt und völlig gesund neben der Dame her. Aus heutiger Sicht bin ich felsenfest davon überzeugt, dass diese Begegnung letztendlich dafür verantwortlich ist, dass es in der Postreihe eine Resi gibt. So, weitere Fragen beantworte ich natürlich wieder in der nächsten Folge dieses Podcasts. Schön war's wieder und ich hoffe natürlich, ich konnte dich auch diesmal wieder deinem Ziel, ein Buch zu schreiben, etwas näher bringen oder dich zumindest unterhalten. Ich würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder bei mir reinhörst und natürlich auch, wenn du meinen Podcast abonnierst, damit du nichts verpasst. Servus und bis bald, seid's gut zueinander, weil wenn's wir nicht sind, wer dann? Euer Friedrich.
Mittwoch ist Kalpiccino-Tag. Alle zwei Wochen frisch aufgebrüht von Friedrich Kalpenstein.